Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
In ein paar Tagen jährt sich der Amoklauf von Erfurt zum 20. Mal. Am 26. April 2002 erschoss ein ehemaliger Schüler an seiner Schule 16 Menschen. Dann brachte er sich selbst um. Wie jedes Jahr wird die Schule an den Tag erinnern, vor allem an die Toten.
Wir sprechen von all den Lehrkräften, die hier in Ausübung ihres Berufes gestorben sind, auch des einzelnen Polizisten, der zur Hilfe gerufen wurde. Wir haben also hier 16 verschiedene durchtrennte Lebenslinien mit all den Personen, die damit involviert wurden, die Familien, die Freunde und die Schülerinnen und Schüler, die teilweise zusehen mussten, wie man ihre Lehrerinnen, ihren Lehrer vor ihren Augen tötet.
Der Amoklauf von Erfurt war für die Kriminologin und Hochschullehrerin Britta Bannenberg von der Justus-Liebig-Universität im hessischen Gießen die Initialzündung, über Amoktäter zu forschen, sagt sie. Sie hat ein bundesweit einzigartiges Konzept entwickelt, Amokläufe möglichst früh zu erkennen. Hintergründe von Hans Rubenich, gelesen von Nina Lentfer.
Sie fürchten eine Amoktat? Sie sind besorgt wegen des Verhaltens eines Schülers, eines Mitschülers, eines Freundes ihrer Kinder, eines Kollegen, eines Bekannten? Das Verhalten wirkt bedrohlich, ist jedoch schwer einzuschätzen. Sie sind sich nicht sicher, ob sie die Polizei informieren sollten, ob sie den Schüler selbst ansprechen sollten.
Ein Aufruf auf einer Internetseite der Justus-Liebig-Universität im hessischen Gießen. Er gehört zum Beratungsnetzwerk Amokprävention. Eine Initiative von Britta Bannenberg, Professorin und Kriminologin. Über 400 Menschen sind ihm in den vergangenen 7 Jahren gefolgt und haben sich bei Bannenberg und ihrem Team gemeldet.
Wir haben etwa 2 bis 3 Anrufe die Woche. Und die kommen aus dem schulischen Bereich, von Lehrern, von Schülern, die beunruhigt sind über einen Mitschüler. Sie kommen aus den Personalabteilungen von Unternehmen oder sie kommen aus den Behörden. Überall gibt es Menschen, die zum Beispiel ankündigen, viele Menschen töten zu wollen, wenn das hier jetzt noch so weiterginge. Also meistens bleibt es so ein bisschen im Unklaren, wie weit man schon ist mit gewissen Gedanken und ob das tatsächlich in eine Tat mündet.
Christian Seifert ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Britta Bannenberg. Er und seine beiden Kollegen nehmen die Anrufe entgegen und werten sie aus. Es ist nicht immer einfach zu erkennen, inwieweit jemand tatsächlich eine Gewalttat, etwa an einer Schule, plant. Ein Beispiel.
Wenn ein eher zurückgezogener Schüler zum Beispiel im Nachgang einer anderen Amoktat Dinge sagt wie, auf so etwas wäre unsere Schule hier nie vorbereitet. Oder so etwas wie, in München oder Winnenden oder Erfurt müsste hier auch einmal geschehen. Also solche seltsamen Äußerungen von sich gibt, die man ganz schwer einordnen kann. Eigentlich.
Eigentlich. Inzwischen gibt es hier aber Wissen. Britta Bannenberg erklärt, wie es zu ihrem jetzigen Projekt kam.
Im Jahr 2013 haben wir ein großes interdisziplinäres Forschungsprojekt mit 4 Universitäten und auch der Schweiz gestartet, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert wurde. Da ging es darum, die Amoktaten in Deutschland breit zu erfassen und zu analysieren.
Schon vorher analysierte Britta Bannenberg Gewalttaten, vor allem Amokläufe.
Die Initialzündung Erfurt war die Tat. Also, dass es in Deutschland möglich sein würde, dass ein junger Mann in seine Schule geht und dort Menschen ermordet und sich dann selber in den Kopf schießt, sowas hat es bis dahin nicht gegeben.
Es ist der 26. April 2002. Die Tagesschau berichtet den ganzen Tag über die Ereignisse in Erfurt.
Gegen 11 Uhr beginnt ein als Ninja-Kämpfer verkleideter im Schulgebäude zu feuern. Aus einer Schnellladewaffe, einer sogenannten Pumpgun und einer Handfeuerwaffe. Der Täter soll sich besonders Erwachsene, Lehrer also, als Opfer herausgesucht haben.
Man hatte schon das Gefühl, das ist ein neues Phänomen. Da ist irgendetwas anders als bei einem anderen Tötungsdelikt, das zum Beispiel aus einem Rachemotiv, aus einem Habgiermotiv, aus dem Ruder gelaufenen Beziehungsstreit oder was immer resultiert. Und das hat mich interessiert.
Auf die ersten Polizeibeamten, die sich der Schule nähern, feuert der Täter sofort, trifft einen 33-jährigen Polizeiobermeister, Vater zweier Kinder, tödlich. Danach erschießt der Amokläufer sich selbst. Der Amokschütze ist offenbar 19 Jahre alt und wurde wegen schlechter schulischer Leistungen des Gymnasiums verwiesen. Die Tat ein Racheakt.
Der hat sein eigenes Leben überhaupt nicht auf die Reihe bekommen. Das war nur so ein Auslöser, dass dieser Schulverweis praktisch hinzukam. Und dann hat er genau das getan, was er eigentlich schon über ein Jahr intensivst geplant hat.
Er hat angefangen, sich im Schützenverein anzumelden. Er hat sich die Waffen besorgt. Er hat keinerlei Zukunftspläne konstruktiver Art mehr verwirklicht. Also er hat sich zum Beispiel nicht an einem anderen Gymnasium angemeldet, um sein Abitur zu machen. Bei ihm drehte sich alles nur noch um die Vorbereitung auf die Tat.
Keiner erkannte, was der spätere Täter vorhatte. Heute weiß die Wissenschaft mehr.
Also ich würde aus der Rückschau sagen, dass wir heute wissen, wie solche Täter strukturiert sind, wie ihre Persönlichkeit ist, warum sie das tun, dass sie solche Taten lange im Kopfe wälzen und planen und dass sie auch zu erkennen sind. Also den Eltern hätte möglicherweise auffallen können, dass es sehr ungewöhnlich ist, dass man Monate vor einer angeblichen Abiturprüfung, dass man da natürlich nicht stundenlang jeden Tag bis spät in die Nacht hinein Online-Spiele zockt. Es war damals auch so, dass bestimmte Äußerungen und Gesten im Unterricht im Nachhinein auffielen, aber damals eben nicht.
An dem Präventionsprojekt hat auch Jens Hoffmann mitgearbeitet. Er ist Diplompsychologe und leitet das Institut für Psychologie und Bedrohungsmanagement in Darmstadt. Er und seine Kolleginnen und Kollegen beraten Unternehmen und Behörden, die von Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen bedroht werden. Sie analysieren den jeweiligen Fall, erstellen sogenannte Fallanalysen. Gleichzeitig werten sie ihre Arbeit wissenschaftlich aus. Für ihn ist es wichtig, nicht von einem Fall auf andere zu schließen.
Die Gefahr ist, dass man eben nicht zwei, drei Fälle, die man im Kopf hat, und dann das Ganze als Prototyp nimmt. Dann habe ich möglicherweise selbsterfüllende Prophezeiungen über sehr anderes. Und da ist es natürlich auch sinnvoll, dass man dann auch die internationale Literatur betrachtet, dass wir dann eben auch die Veränderungen dann mit aufnehmen, bewerten und dann auch in unsere Einschätzungsinstrumente und Erfahrungen mit einfließen lassen.
Das sei vor allem wichtig, um auch neuen Phänomenen auf die Spur zu kommen, wie etwa dem Incel-Phänomen.
Das sind junge Erwachsene, die keine Frau finden und die dann einen Frauenhass haben. Und dann gab es mehrere Gewalttaten. Zunächst war das in Kanada gewesen, wo zum Beispiel auch ein Auto genutzt wurde, um Leute totzufahren mit diesem Incel-Ideologie dahinter.
Auch Britta Bannenberg baut auf die wissenschaftliche Forschung. Und sie spricht mit Betroffenen, studiert die Akten von Amoktätern, deren Tagebücher und Interneteinträge.
Daraus kann man ersehen, dass die jahrelangen Gewalt- und Tötungsfantasien hatten und dass es da Steigerungsmomente gab. Sich auf einmal fragen, wie könnte ich es denn machen? Mit welchen Waffen? Wo? Wie viele Leute will ich umbringen? Das ist nicht immer alles real, aber das sind Fantasien, die sich dann zuspitzen. Das heißt, man fängt an zu verstehen, wie diese Menschen denken. Und warum sie vielleicht so denken.
Die nächsten Schritte? Die Amokläufe werden mit anderen Gewalttaten verglichen und dann geprüft, worin sie sich unterscheiden. Alle Informationen werden zusammengetragen. Typische Merkmale von Amoktätern kristallisieren sich heraus. Täterprofile entstehen.
In der Regel sind diese Personen sehr zurückgezogene Einzelgänger, die sich dann eben über das Internet mit den Themen Tod, Töten, Attentaten sehr vertraut machen. Da muss man immer schauen, ist das eine isoliert lebende Person oder ein Einzelgängertyp? Wer hat möglicherweise Zugang zu ihm? Gibt es möglicherweise die Gefahr, dass diese Person auf Schusswaffen zugreifen könnte? Gibt es auffällige Aktivitäten in den sozialen Netzwerken oder im Internet? Hat man vielleicht sogar so etwas gesichert?
Fragen, die sich damals beim Amoklauf von Erfurt noch keiner stellte. Hörfunk und Fernsehen berichten den ganzen Tag.
Eine Stadt steht unter Schock. Die 180 überlebenden Schüler und ihre Eltern werden in einer Turnhalle psychologisch betreut. Am Nachmittag holen sie ihre unter Schock stehenden Kinder ab. Schüler vom Gutenberg-Gymnasium berichten.
Es war ein maskierter Mann, also Sturmmaske, schwarz angezogen, hat hinten eine Waffe auf dem Rücken angeschnallt und kam aus der Toilette. Ging an uns vorbei, guckte uns nicht großartig an. Na, ging weiter, ging zum Sekretariat, klopfte an, da wurde die Tür aufgemacht, soweit ich das gesehen habe, und schoss in das Sekretariat rein.
Erfurt im Januar dieses Jahres. Das Gutenberg-Gymnasium. Zentral, mitten in der Stadt. Ein altes Gebäude mit großen Fenstern, dreigeteilt mit roten Ziegeln. Links und rechts umrannten Teilgebäude mit Spitzdächern die Schule. Eine Gedenktafel mit den Namen der Toten erinnert an den Amoklauf. Vor der Schule führt eine lange Treppe zum Haupteingang. Zum Sekretariat ist es ein langer Gang. Einen ähnlichen Weg muss der Täter auch genommen haben. Christiane Alt leitet das Gymnasium seit 31 Jahren, also auch schon damals, 2002. Ihr Büro liegt nur ein paar Meter entfernt von dem Raum, in dem ihre Stellvertreterin und Sekretärskollegin waren.
Ich fand beide Damen da an ihrem Arbeitsplatz und ich habe zwar in dem ersten Moment verstanden, dass es sich hier um zwei getötete Menschen handelt, aber es hat mich lange Zeit gekostet, um zu verstehen, dass es diese Person nicht mehr gibt. Das realisiert man erst wesentlich später.
Robert Steinhäuser hat ganz gezielt Lehrkräfte attackiert, die beiden Schüler, die getötet wurden, und ist ja auch gezielt in einzelne Klassenräume jeweils hinein, hat versucht, Lehrkräfte zu entdecken und diese dann gezielt mit mehreren Schüssen zu attackieren. Dass er nun gerade die ihm besonders verhasste Frau Alt, die Schuldirektorin, nicht getroffen hat, ist reiner Zufall.
Viele Menschen in Deutschland konnten nicht begreifen, was da geschehen war. Alles schien so irreal.
Das habe ich auch gedacht und manche haben auch Tage gebraucht, um erstmal zu realisieren, ich wache nicht auf aus einem Albtraum, sondern das ist die Realität.
Kriminologin Britta Bannenberg hat inzwischen viel über die Tat erforscht. Und auch ein Profil des Täters erstellt.
Robert Steinhäuser war nie ein guter Schüler. Der hat sowohl Lehrer und Lehrerinnen verachtet, wie auch Probleme mit den Mitschülern gehabt. Er hatte keine Erfolgserlebnisse in der Schule, hielt sich aber für jemanden, der anderen überlegen war. Und er fing an, sich mit Columbine zu beschäftigen, mit der Amoktat aus den USA vom 20. April 1999. Davon war er fasziniert und es war für ihn die Lösung seiner Probleme.
Die Eltern des Täters waren der Schule bekannt, weil die Schullaufbahn des Jungen war ja von Anfang an problematisch und es gab sehr viel Gesprächsbedarf immer und immer wieder, um nach anderen und neuen Wegen zu suchen.
Verhindert hat das die Tat nicht. Für Schulleiterin Christiane Alt ist das Projekt von Britta Bannenberg auch deshalb ein sehr wichtiger Schritt. Doch es müsse noch viel passieren, Amok-Taten vorzubeugen.
Der Lehrer allein kann das nicht schaffen. Also wir bräuchten ein Netzwerk. Und jetzt habe ich seit einigen Monaten, das bedenken Sie jetzt mal, nach 19 Jahren eine Schulsozialarbeiterin im Hause. Das ist eine starke Leistung, ne?
Das Präventionsprojekt der Kriminologin Britta Bannenberg hat vermutlich einige Gewalttaten verhindert. Ihre wissenschaftliche Forschung ist das Fundament. Die Anrufe, die bei ihr eingehen, sind der Schlüssel, Amoktätern auf die Spur zu kommen. Am Ende übergibt sie alle Informationen der Polizei.
Also die Polizei wird in der Regel, ich sage mal, in etwa 80% der Fälle eingeschaltet, in Absprache mit den Anrufern. Und es gab dann auch Fälle, da haben die Personen, die überprüft wurden, sogar ganz klar gesagt, ja, wenn sie jetzt nicht gekommen wären, hätte ich das in ein paar Tagen durchgezogen. Ich hätte Menschen getötet.
Ein Fallbeispiel. Zitat aus dem Polizeibericht.
Im Frühjahr 2019 konnte im Zuge polizeilicher Ermittlungen ein 18-jähriger Mann aus Hessen ermittelt werden, der versucht hatte, auf verschiedenen Darknet-Marktplätzen eine Schusswaffe zu erwerben. Kurz vor Abschluss des Kaufs einer halbautomatischen Pistole mit 100 Schuss Munition wurde er festgenommen. Im Verlauf der Vernehmungen gab er an, dass er die Waffe zur Durchführung einer Amoktat in einem hessischen Schnellrestaurant habe nutzen wollen. Aufgrund jahrelangen Mobbings in der Schule habe er sich an ehemaligen Schülern rächen wollen.
Ein wichtiges Fazit der bisherigen Forschung von Britta Bannenberg, Christian Seifert und Jens Hoffmann: Amoktäter planen ihre Tat lange zuvor. Sie begehen sie niemals spontan. Darin liegt auch eine Chance der Prävention.
In dieser Planungsphase ist es erfahrungsgemäß so, dass diese Täter mehrfach im Kreis von Bekannten, den wenigen Kontakten, die sie haben, Andeutungen machen, dass sie sehr stark mit Amoktaten sympathisieren. Sie drohen in der Regel zwar nicht direkt, indem sie sagen, ich mache am Dienstag eine Amoktat, aber sie lassen erkennen, dass sie es positiv begrüßen würden, wenn eine Amoktat stattfindet. Sie deuten teilweise auch an, dass es von ihnen eine Gefahr geben könnte. Das sind die Anhaltspunkte, um genauer nachzufragen. Und wenn das gelingt, verhindert man in der Regel die Tat.